Herzlich willkommen zu Mach dein Hobby zum Beruf, dem Podcast der BSA Akademie. Heute mit der zweiten Folge zum Thema Krebsnachsorge und Fitnesstraining nach dem Krebs. Mein Name ist Carsten Bethäuser und ich arbeite im Online-Marketing der BSA Akademie. Und vielleicht habt ihr ja schon die erste Folge gehört. Wenn nicht, hört da auch sehr gerne nochmal rein. Das war schon unheimlich interessant. Heute nochmal bei mir zu Gast Julian Steinmann und Frank Vogelgesang. Herzlich willkommen.
Vielen Dank. Hallo.
Ihr habt euch ja in der ersten Folge schon umfassend vorgestellt, deswegen machen wir das heute nicht mehr. Wer noch etwas über euch wissen will, bitte zuerst die erste Folge hören, das ist sowieso sinnvoll. Und dann habt ihr auch alles, was vorher noch passiert ist, präsent. Heute geht es um Krebsnachsorge. Es geht darum, wie behandle ich den Patienten denn, nachdem er die Chemotherapie bekommen hat? Was macht der Patient für einen Sport? Welche Ernährung ist sinnvoll? Und auch welche körperlichen und psychischen Auswirkungen hat die Fitness und der Sport? Und was tragen sie zur Heilung bei? Am Ende des Podcasts werden Julian und Frank euch auch noch Motivationsvorschläge geben und auch einen Überblick geben zur Früherkennung, Vorsorge und zum Thema wachsam sein. Julian, Frank, seid ihr bereit?
Jawohl,
so war's von.
Dann machen wir direkt weiter. Fitness nach der Behandlung. Wir sind jetzt an dem Punkt, die Chemo hast du hinter dir. Was ist danach passiert?
Ja, die letzte Chemo war Anfang Januar. Ich habe davor auch schon beim Training wieder eingestiegen. Also vielleicht kurz zur Erklärung, wir haben es im ersten Part vom Podcast kurz angesprochen. Ich hatte quasi Mitte September eine große OP gehabt, bei der ich ein künstliches Kniegelenk eingesetzt bekommen habe und auch die Hälfte vom Oberschenkelknochen durch eine Prothese ersetzt bekommen habe. Dadurch war ich quasi erstmal gute 3 Monate an Krücken gebunden und auch konnte auch fast nur liegen und sitzen. Dadurch habe ich quasi Mitte Dezember circa nochmal mit der Physiotherapie und mit dem Training im Reha-Bereich, sage ich mal, fürs Bein angefangen und bin dann eigentlich wieder so ein bisschen ins Training eingestiegen. Den Oberkörper durfte ich aufgrund der Thrombose erst Anfang Februar nochmal trainieren. Das heißt, mein Training quasi von Mitte Dezember bis Februar waren eigentlich quasi nur Reha-Übungen für die Beine. Ne? So ein bisschen Reha-Training, auch leichtes Krafttraining wieder zum Muskelaufbau für den Oberschenkel. Und ja, seit Anfang Februar darf ich wieder voll trainieren, auch wieder Oberkörper trainieren und bin seitdem eigentlich wieder im Training drin.
Ja, Frank, was sind denn die größten Herausforderungen für Menschen nach einer Krebsbehandlung im Hinblick auf Fitness und Sport natürlich? Würdest du sagen, man sollte die Menschen auf eine spezielle Art Sport vorbereiten?
Zuerst geht es nach der Therapie mal darum, seinen Körper nochmal kennenzulernen und Vertrauen in den Körper zu bekommen. Denn der hat ja klassisch versagt und erstmal denkt man, oh, der hat mich im Stich gelassen, mein Körper. Und das ist der erste Schritt, nochmal Vertrauen fassen, die Leistung ganz zart erhöhen und merken, der kann auch was, da geht was, ich kann den Körper nochmal trainieren. Julian hat das ja auch, er hat klassisch mit Reha-Training angefangen und sitzt jetzt wieder hier wie ein Bodybuilder. Das ist also fantastisch, was der Körper auch nach der Therapie kann. Ein großes Problem ist sicherlich die Nebenwirkungen durch die Therapie, durch die Operationen, die ermöglichen einem eben genau nicht von Anfang an Vollgas zu geben, sondern man muss stufenweise vorgehen.
Ja, und welchen Sport würdest du da empfehlen?
Ich gehe mit meinen Klienten in den Bereichen Kraftsport und Ausdauersport vor. Und es gibt dann natürlich noch Entspannungseinheiten. Das sind die 3 Felder.
Ja, Entspannungseinheiten, das behalten wir uns mal im Hinterkopf für nachher, wenn wir noch zu den psychischen Auswirkungen kommen. Julian, hattest du da im ersten Moment auch Rückschläge? Wie bist du damit umgegangen?
Meinst du jetzt speziell vom Krafttraining?
Generell von dem Wiedereinstieg in dein Training?
Ja, nee, eigentlich gar nicht. Also klar, das Bein natürlich, das ist ganz anders, wie es vorher war. Das ist halt ein Reha-Training immer noch. Ne? Selbst jetzt fast ein halbes Jahr nach der OP merke ich, dass es halt deutlich unterschiedlich zu links als zum linken Bein ist. Die Kraft ist rechtzeitig weniger. Das sind natürlich diese Rückschläge, wobei, wenn man wirklich mehrere Monate an Krücken gebunden ist und auch über 8 Wochen nur liegen kann, ist man froh, überhaupt was machen zu können. Von daher ist es für mich eher ein Fortschritt als ein Rückschritt. Natürlich zu meiner Anfangsverfassung vor der Krebsdiagnose ist es ein riesen Rückschritt. Daran denke ich aber aktuell nicht. Also mir geht es eigentlich um diesen kranken Zustand, vor allem nach der OP und dem Zustand aktuell. Und dann ist es eigentlich dahin gesehen, ist es eigentlich ein deutlicher Fortschritt. Auch vom Oberkörper her, wo ich eigentlich normal trainieren kann, ist es auch ein deutlicher Fortschritt. obwohl ich aktuell gar nicht groß auf meine Ernährung oder sowas wie vorher achte, sondern mich auch einfach nur gesund ernähre, ja, geht die Kraft deutlich voran. Also da merkt man diesen Muscle-Memory-Effekt deutlich, den ich von vorher hatte. Ohne großen Aufwand zu betreiben, kann ich mich jedes Training fast steigern wieder. Und wie gesagt, von den Beinen ist es für mich nicht der Nichtstand, weil ich weiß, was im Raum stande, welche Optionen im Raum standen. Und dadurch bin ich eigentlich hauptsächlich einfach nur froh, mein Bein noch zu haben und damit noch was machen zu können. Und ja, ich versuche einfach alles daran zu setzen, dass es wieder wird wie vorher. Ich glaube zwar aktuell nicht, dass es wieder genauso wird wie vorher, aber ich kann uneingeschränkt leben, habe eigentlich im Alltag keine großen Einschränkungen. Und das ist für mich ein, ja, sehr viel wert und auch die Hauptsache aktuell.
Ja, wir drücken dir auf jeden Fall alle die Daumen, dass es nochmal so wird. Und ab welchem Zeitpunkt konntest du dann wieder normal essen? Kannst du das jetzt schon?
Ja, also ich kann jetzt wieder ganz normal essen. Ich muss auch sagen, bei mir war eigentlich der Zeitpunkt, wo ich wenig essen konnte, war eigentlich immer nur während der Chemotherapie. Sobald ich nach Hause gekommen bin, ging es eigentlich wieder. Ich bin der Meinung, auch bei mir war das viel Kopfsache. Gerade wenn ich ins Krankenhaus reingekommen bin oder ich wusste, dass heute Chemotherapie ansteht, wurde mir teilweise schon schlecht. Oder auch wenn ich so, also kurz zur Erklärung, man muss oft in der Chemotherapie auch so Mundspülungen benutzen, um da keine Infektionen im Mund zu bekommen, weil die ganzen Schleimhäute angegriffen sind. Und alleine der Gedanke damals an diese Mundspülung vom Geschmack her hat mich schon Übelkeit schon bereitet. Also es ist auch viel Kopfsache, viel Psyche, die damit mit dazu spielt. Und ich habe bei mir gemerkt, sobald ich nach Hause gekommen bin, aus dem Krankenhaus entlassen wurde, ich war in der Regel alle 2 Wochen im Krankenhaus und dann wieder 2 Wochen zu Hause, konnte ich eigentlich wieder relativ normal essen. Klar, der Appetit war nicht so wie vorher, aber ich habe jetzt zumindest nach 3-4 Tagen nach der Chemotherapie keine große Übelkeit mehr gespürt. Das war wirklich immer nur während der Chemotherapie, unmittelbar danach. Und es hat bei mir doch nach der ersten Chemo relativ lange gedauert, bis die Blutwerte sich wieder normalisiert hatten. Also die Chemo war Anfang Januar. Danach ging auch erstmal die Blutwerte wieder total in den Keller, wo ich auch nochmal ins Krankenhaus kurz musste und auch wieder Blut bekommen habe, wieder Thrombozyten bekommen habe. Das hat dann so 1-2 Wochen gedauert. Und dann würde ich sagen, hat sich ja, die Blutwerte normal, waren sie erst wieder so Anfang Februar rum, also gute 1,5 Monate hat es gedauert, bis wir sich normalisiert hatten. Auf dem Appetit her würde ich sagen, ging das doch relativ schnell danach wieder relativ normal.
Ja, Frank, wie hast du das bei deinen Patienten erlebt? Genauso wie es der Julian jetzt gerade gesagt hat, oder gibt es da auch weitaus schlimmere Fälle, die vielleicht auch längere Zeit nach der Behandlung noch nicht richtig essen können?
Tatsächlich ist bei fast allen ähnlich wie bei Julian. Es geht halt phasenweise, weil die Chemo phasenweise abläuft. Und das sind ja nicht in jedem, man nennt das Block, solche eine Phase, in jedem Block unbedingt die gleichen Medikamente mit den gleichen Nebenwirkungen. Jemand, der das durchmacht, weiß nach dem ersten Block und kann sich ja auch gut einschätzen, wie das dann weitergeht mit dem Appetit. Und manchmal ist es der Tag danach oder bis zum 4. Tag danach, bei manchen Medikamenten auch 1 Woche. Es ist aber kein anhaltende Übelkeit und auch keine anhaltenden Appetitverluste, sondern das erholt sich relativ schnell wieder. Das Ding ist nur, dann gibt es schon den nächsten Chemoblock und dann beginnt das wieder von vorne. Trotzdem gibt es ja einen Tag, an dem diese Therapie vorbei ist und dann geht es relativ schnell wieder Richtung Normalität. Das ist wie eine Rakete, die sich dann zündet, denn dein Körper braucht ganz viel Energie und du kriegst dann direkt wieder Appetit und auch Lust zu essen.
Das kann ich auf jeden Fall so bestätigen. Also es ging doch immer nach der Chemo relativ schnell wieder.
Das macht jetzt vielleicht auch einigen ein bisschen Mut, die sich vielleicht auch jetzt gerade in der Chemotherapie befinden und den Podcast hören. Wer weiß, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt vielleicht auf den schon angekündigten Block psychische Auswirkungen ein. Frank, wenn wir über psychische Auswirkungen reden, natürlich ist das ein krasser Einschnitt im Leben, die Chemotherapie und die Behandlung von Krebs. Wie würdest du denn sagen, spielt Sport und Bewegung in die psychische Stabilität mit rein?
Sport und Bewegung sind ein Pfeiler, um die psychische Stabilität zu erhalten und herzustellen. Und auch während und nach der Krebstherapie haben eine Schlüsselfunktion, um einen guten Therapieerfolg zu gewährleisten. Und es gibt einfach Menschen, die brauchen da wirklich sehr viel Hilfe, um diese psychische Stabilität zu erreichen. Und andere, die haben so eine Grundstabilität, ja. Und Sport und Bewegung, das kennen wir auch, wenn wir gesund sind. Nach Sport und Bewegung geht es uns einfach gut. Wir fühlen uns top, wir sind besser gelaunt als vor der körperlichen Belastung. Und das wirkt sich natürlich auch auf Therapien jeder Art aus.
Wie hast du das erlebt, Julian?
Ja, also es war tatsächlich ein Auf und Ab, muss man ganz ehrlich so sagen. Es gab Phasen, da war es eher ein längeres Ab. Dann gab es ja Phasen, wo es ein höheres Auf war. Gerade am Anfang war es natürlich sehr schlimm. Also als ich freitags die Diagnose bekommen habe, ich weiß noch, das Wochenende zu Hause, man stellt sich halt ständig die Frage, warum ich und was habe ich getan? Ne? Man macht selbst Vorwürfe, man sucht irgendwo einen Grund dafür, warum das jetzt mich betroffen hat, was ich falsch gemacht habe eventuell. Also man sucht so ein bisschen einen Fehler an sich selbst, weil man denkt, es kommt eigentlich von ungefähr. Und das war wirklich so die ersten vier, fünf Tage bei mir wirklich präsent, dieser Gedanke, dieses Gefühl. Und dann hatte ich dienstags darauf ein gutes Gespräch mit einem Arzt gehabt und der hat zu mir ganz klar gesagt, es wäre egal, wie ich gelebt hätte, das wäre auf jeden Fall gekommen, das wäre rein genetisch bedingt. Und dann war für mich schon so klar, okay, ich kann nichts dafür. Es ist wirklich rein genetisch bedingt, ist mein Schicksal eventuell. Egal, was ich gemacht hätte, es wäre auf jeden Fall gekommen. Und habe für mich so ein bisschen die Verantwortung weggeschoben, zum Glück. Ne? Und das war für mich auch so ein Pfeiler, der mich dann wirklich wieder so ein bisschen positiv gestimmt hatte.
Das Thema Schuldzuweisung, ja. Was habe ich falsch gemacht? Warum ich? Ja, das sind genau die Fragen, die sich alle, wirklich alle stellen, Julian. Und ich beginne bei meinen Klienten, wenn die sich bei Zeiten halt bei mir melden, dann tatsächlich immer mit Meditation, Affirmation, um Selbstvertrauen in den Körper nochmal zu gewinnen und diese Schuldzuweisung eben ganz klar zu stellen, dass es die nicht gibt und dass du nichts dafür kannst. Ja, ja. Das ist ein riesen Ding. Ja.
Also da war für mich dieses Gespräch dienstags halt, also wie Freitag der Diagnose war, vier Tage später, mit dem Arzt ganz wichtig, der mir das ganz klar so gesagt hat, weil dann war für mich auch klar, okay, es ist doch nicht mein Verschulden. Ne?
In manchen religiösen Dingen ist sogar, straft mich jetzt Gott oder ist genau. Das eine Strafe, weil ich irgendwas begangen habe, ja, von der Denkweise muss man dann direkt weg.
Auf jeden Fall. Dieses Gefühl war gerade anfangs halt präsent, aber ich muss sagen, nach diesem Gespräch ging es tatsächlich mental vor allem wirklich bergauf und ich habe das Glück einfach, dass ich generell immer positiv gestimmt bin. Ich bin optimistisch. Bei mir ist das Glas immer halb voll und auch so war es dann in der Zeit danach gewesen. Also ich bin eigentlich immer vom Positiven ausgegangen. Ich habe es halt als schwere Phase betrachtet, aber habe eigentlich immer das Ende in Sicht gehabt und immer gewusst, dass es irgendwann wieder in die Normalität wieder übergeht. Und ich bin davon überzeugt, ich meine, man weiß ja, dass den Placebo-Effekt, dass der auch ja, durch Studien bewiesen ist. Und ich glaube auch, dass man damit wirklich viel bewirkt. Und ich glaube, wenn man von Anfang an positiv gestimmt ist, dass man selbst im Körper auch viele Prozesse auslöst, im Endeffekt, um dem auch beizutragen und dadurch auch eine höhere Chance hat, das Ganze zu überstehen. Und es gab immer mal wieder Phasen, wo es einen Durchhänger gab, wo man mal wirklich so, ich mache mal ein Beispiel, man hat sich so die eigene Beerdigung vorgestellt, wer kommt da alles, was passiert oder was passiert, wenn ich das Ganze nicht schaffe. Ich hatte dann auch so um den Juni rum mal eine Phase, wo ich auf einmal wieder das Knie gemerkt habe nach 3 Monaten Chemotherapie und gedacht, das kann doch jetzt nicht sein. Habe das auch lange für mich behalten, weil ich dachte, okay, es kann natürlich sein, dass die Chemotherapie nicht anschlägt. Ich hatte auch ganz am Anfang mal, als ich die Diagnose bekommen habe, erstmal gegoogelt, was ist ein Ewing-Sarkoma und dann kommt natürlich die Frage, was ist die Überlebenswahrscheinlichkeit. Dann sieht man direkt nach der Diagnose nächsten 5 Jahre bei 20% und dann denkt man erstmal, okay, das war es jetzt. Ne? Und dieser Gedanke kam natürlich immer wieder hoch, was passiert, wenn die Chemo nicht greift. Aber das sind tatsächlich bei mir nur Phasen gewesen. Also es sind vereinzelte Gedanken gewesen, die habe ich dann auch relativ schnell wieder weg beiseite legen können. Aber die kommen immer wieder auf, das ist ganz klar. Aber ich würde trotzdem sagen, dass ich in der Therapie eigentlich den Großteil von der Zeit positiv gestimmt war. Und ich nochmal, ich bin davon überzeugt, dass das wirklich viel bewirkt im Körper.
Frank, wenn du Klienten hast, die sich in so einer Tiefphase befinden, wie gehst du damit um? Sagst du, okay, wenn du merkst, du wirst depressiv, du bekommst einfach negative Gedanken, ruf mich sofort an oder wie gehst du mit dem Klienten damit um?
Ja, ich bin für meine Klienten tatsächlich 24/7 erreichbar, weil die Gedanken kommen meistens ja auch nachts, wenn es dunkel wird, wenn keine Action ist, wenn es ruhig wird. Ich muss aber dazu sagen, ich arbeite dann auch mit Psycho-Onkologen zusammen und die intervenieren dann auch. Ja, also ich bin dann quasi das Glied in der Kette, das weiterleitet. Denn die Psycho-Onkologen haben auch einen ganz wichtigen Job in dieser Kette des Teams.
Wer auch eine ganz wichtige Funktion hat, sind Freunde und Familie. Das sollte man wahrscheinlich nicht unterschätzen. Jetzt hast du zum Beispiel gerade gesagt, ja, ich hatte wieder Schmerzen im Knie, ich habe das erstmal gar nicht gesagt. Sollte man dann vielleicht auch offen sein und direkt alles mitteilen?
Ich denke schon. Also es ist natürlich immer gut fürs Umfeld, wenn jeder Bescheid weiß, wenn irgendwas nicht so gut laufen sollte, wie es läuft vielleicht. Ne? Es ist natürlich jeder anders bei dem Aspekt. Und auch jeder hat ein anderes Umfeld, eine andere Familie. Ich habe zum Glück wirklich einen starken Support von der Familie bekommen, vor allem auch ja, von meinen Eltern, die auch jeden Tag im Krankenhaus bei mir waren, von meinem Bruder, meiner Schwägerin, meiner Verlobten mittlerweile. Also es ist derzeit unglaublich wichtig, dass man so eine Unterstützung hat. Ich weiß, die hat nicht jeder. Das hat der Arzt mir auch ganz am Anfang gesagt, als die Diagnose kam, dann mein Bruder und meine Verlobte mich abholen kommen sind ins Krankenhaus, hat er gesagt, Herr Steinmann, Sie haben ja vor allem in der Familie sitzen. Es gibt viele Leute, die sind allein in der Situation. Und da ist auch so eine onkologische Beratung sehr, sehr wichtig. Und ich habe auch das Angebot öfters bekommen, habe auch immer gesagt, ich habe aktuell nicht das Bedürfnis danach. Hätte es aber auch in Anspruch genommen, wenn es mir anders gegangen wäre in der Zeit, muss ich auch ganz klar sagen. Ne? Nur ich hatte das Bedürfnis einfach in der akuten Phase nicht gehabt und habe mich gut gefühlt. Aber diese Familie, die Familie und das Umfeld ist wirklich super wichtig. Aber es geht ja anders mit so Situationen um. Ich habe dann wirklich ein paar Wochen gewartet, habe es dann irgendwann dem Arzt erstmal erzählt. Und der hat dann zu mir gesagt, es kann halt zwei Sachen sein. Es könnte sein, dass der Tumor wächst, das wäre natürlich nicht gut. Es kann aber auch sein, dass der zurückgeht und ich das halt merke. Ne? Ich denke, wichtig ist auf jeden Fall, dass man den Ärzten offen gegenüber ist, dass sie einfach alle Informationen bekommen, wie man sie selbst fühlt. Weil im Endeffekt, das sind ja die Experten, die auch diese Therapie betreuen und auch dann eventuell Maßnahmen einleiten könnten, noch wenn es eventuell nicht so laufen sollte, wie es geplant ist. Aber der Familie nachher in Betracht würde ich natürlich auch jetzt rückblickend immer frühzeitig sowas sagen vielleicht, weil die einen natürlich auch dann psychologisch unterstützen können, wenn man wirklich da mal einen Zweifel hat daran und auch für einen da sind einfach. Aber es geht auch da jeder anders mit um. Andere sind dann eher allein in der Phase lieber und ja, schweigen oder reden da lieber gar nicht drüber. Und andere versuchen, den anderen tut es gut, wenn sie darüber viel sprechen vielleicht. Also jeder wird, glaube ich, ein bisschen anders.
Ja, vielleicht gerade die Menschen, die lieber schweigen und das in sich reinfressen. Frank, würdest du dann sagen, die sollen sich versuchen, mehr zu öffnen, um das zu verarbeiten?
Es gibt da keinen Goldweg. Jeder findet da für sich den richtigen Weg. Und die Familie stützt dich natürlich ungemein. Die trägt dich durch diese Erkrankung. Und ich kann komplett verstehen, dass du dann sagst, ich will die Familie auf eine gewisse Art und Weise aber auch schonen und nicht mit unnötigen Informationen, die sie vielleicht gar nicht einordnen können und nicht verstehen, zuballern. Und die machen sich dann wieder neue Sorgen um mich. Ja, es ist bei dieser Erkrankung und gerade in der Therapiephase beobachte ich immer wieder, dass die einzelnen Player in der Familie sich gegenseitig versuchen zu schonen. Also schlechte Nachrichten werden erstmal zurückgehalten. Positive Nachrichten gibt man immer direkt weiter. Ja, aber ich glaube, das ist die Unsicherheit und auch zu Recht, denn es muss ja keiner Fachmann sein. Und deswegen ist es vielleicht wirklich besser, nur die Fakten weiterzugeben und dann unterstützt einem die Familie schon. Ich habe auch Klienten, Carsten, die machen das, wie du jetzt gesagt hast, die ziehen sich komplett zurück. Die fallen tiefer in ein Loch, die kommen auch nochmal raus. Trotzdem kann ich sagen, dass die Unterstützung vom Freundeskreis, das ist auch wichtig. Nicht nur Familie, auch der Freundeskreis, denn da geht man ja auch nochmal ganz anders um als in der Familie. Da ist die Schonerei übrigens nicht so, ja. Da kann man schon härter ins Gespräch reingehen und alles ist wichtig, was einem trägt, einem Energie gibt.
Vielleicht eine kurze Ergänzung dazu noch. Ich sage auch immer wieder, ich glaube, es ist für die Familie in dem Moment schlimmer als für einen selbst. Zumindest habe ich das so wahrgenommen, weil man hat die Erkrankung, man bekommt die Therapie, man kann im Endeffekt auch nicht viel machen. Klar, man kann natürlich begleitende Maßnahmen machen, wie jetzt erwähnt Ernährung, Sport, mentale Gesundheit. Aber im Endeffekt muss man sich einfach die Therapie über sich ergehen lassen, sage ich einfach mal so, und macht es halt mit. Ich glaube, die Familie ist da machtloser. Gerade wenn ein Kind, ja, als Elternteil ein Kind, als Kind quasi sowas bekommt, ist es als Elternteil viel, viel schlimmer, das mitzuerleben und mitzusehen, weil man im Endeffekt machtlos ist. Man als Eltern natürlich immer alles machen möchte, dass es dem Kind gut geht. Und in dem Moment ist man einfach machtlos als Elternteil. Und da habe ich auch gemerkt, dass es für mich, glaube ich, kein so großes Problem ist wie für mein Umfeld. Weil man selbst die Krankheit hat und man ist, sag ich mal, auch machtlos ein bisschen. Man macht es einfach mit. Versucht, dass es das Beste halt rauskommt, aber man hat so nicht diese Option, dass man irgendwas aktiv machen kann dafür, um dem entgegenzuwirken. Und der Familie geht es genauso. Und wie gesagt, ich glaube, für die Familie ist es dem Moment noch schlimmer als für einen selbst.
Ja, da versuchst du die Familie emotional sogar noch zu schützen.
Richtig.
In dem Moment.
Genau.
Dann würde ich jetzt nochmal kurz alles rekapitulieren. Frank, wenn man diese komplette Krankheitsgeschichte von dem Julian jetzt einfach mal nimmt und du sagst, wie hat er das bewältigt? Wie bewältigen das vielleicht andere Leute? Gib uns doch nochmal eine Zusammenfassung von Diagnose über Chemo bis hin zur Heilung und wie man dann danach weitermacht.
Ja, die Diagnose, das ist ein schleichender Prozess. Man hat vielleicht ein Symptom, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht wird es zufällig durch eine Früherkennung erkannt, welche Diagnose auch immer. Es gibt ja einige Krebserkrankungen. Und dann geht alles relativ schnell. Das ist wie ein Cut. Die Klienten berichten dann, dass sie wie mit Scheuklappen durchs Leben laufen, dass sie plötzlich in einer Wattebubble sind, dass sie ferngesteuert sind und sich komplett auf diese Erkrankung konzentrieren. Dann kommt die Therapie und ein großer Part dabei ist natürlich immer wieder die Chemo. Es gibt auch andere Therapiearten wie die Bestrahlung und bei Julian dann auch die OP. Das sind die drei Säulen der Therapie. Die vierte ist mittlerweile übrigens noch genetische Geschichten, Immungeschichten und hormonelle Therapien. Wobei hier die Entwicklung rasant fortschreitet und immer neue Therapieoptionen gefunden werden. Ja, und durch Sport und die richtige Ernährung, Julian, auch so bei dir, hast du die Therapie viel besser überstanden, vertragen, weggesteckt und das gibt Hoffnung, das gibt ganz viel Hoffnung für viele andere Betroffenen und meine Klienten, die durch sind, die ich auch immer weiter betreue, sind so richtige Energiegeber für die Menschen, die gerade die Diagnose kriegen. Denn das Schreckgespenst der Diagnose Krebs, das ist nicht mehr so. Das hat sich verändert. Es gibt viele Therapieoptionen, es gibt viele Heilungschancen und die Entwicklung ist rasant und sehr, sehr, sehr positiv.
Ja, und wenn man den Krebs dann auch wirklich besiegt hat, wie geht das Leben danach weiter? Das ist jetzt meine Frage an euch beide. Wer zuerst antworten will, darf.
Ja, ich fange gerne mal an. Du sagst mal, den Krebs besiegt hat. Das ist für mich immer noch so ein Thema, das kann ich für mich noch nicht so sagen. Ne? Ich meine, ich habe vor 3 Monaten letzte Chemotherapie bekommen. Ich hatte vor einem Monat das erste CT vom Thorax, also vom Oberkörper, um zu schauen, ob irgendwo Metastasen gefunden werden. Aber trotzdem, man sitzt ein bisschen auf glühenden Kohlen, sage ich immer. Also man weiß, also ich habe jetzt mitbekommen, dass man erst nach 5 Jahren krebsfrei sagen kann, man hat es überstanden, weil man einfach immer im Hinterkopf hat, es könnte ja rein theoretisch wieder kommen. Deswegen ist diese Therapie für mich so noch nicht ganz abgeschlossen. Man hat immer den Hintergedanken, was ist, wenn es nochmal kommt. Auch ein Beispiel, man hat Kopfschmerzen und denkt sich, okay, kommt das jetzt davon, habe ich vielleicht wieder einen Tumor im Kopf oder sowas? Ne? Die banalsten Sachen führen direkt mal zu Zweifel oder zu Ängsten zumindest, weil man einfach weiß, es könnte rein theoretisch immer wieder kommen. Und es ist ja auch so, dass man, auch gerade beim Jugendsarkoma, dass es schon eine hohe Rate an Tumoren danach nochmal hat auch, ist bei mir, glaube ich, auch nicht so wahrscheinlich, weil man es sehr früh erkannt hat und auch der Tumor komplett entfernt wurde operativ und es bei mir auch generell noch nie gestreut hatte, sondern ganz von Anfang immer ein Oberschenkel nur war und im Körper sich noch nicht verteilt hatte. Trotzdem ist der Hintergedanke immer wieder da. Deswegen kann ich das Thema auch nicht ganz abschließen. Und ja, bin weiterhin immer wieder bewusst dabei, mich gesund zu ernähren, gesund zu leben, einfach alles zu machen, was der Gesundheit zuträglich ist. Aber auch gleichzeitig versuche ich das Leben halt in allen Zügen zu genießen. Bin auch aktuell, ja, ich sage nicht froh drüber, nicht mehr Bodybuilding zu machen, aber man hat schon mehr Zeit und weiß aktuell auch, was im Leben zählt und versucht einfach diese Sachen einfach mehr zu genießen.
Wissen, was zählt, das ist, glaube ich, das, was die meisten sagen nach der Therapie. Es ist nämlich lebensverändernd. Man wird bewusster des Lebens, bewusster jeden Tag zu leben. Du hast auch gerade gesagt, du holst mehr raus aus der Zeit. Eigentlich sollte das jeder jederzeit und immer tun und durch solche Diagnosen wie Krebs oder andere, die ja schon lebensbedrohend sind, beginnt dann ein Umdenken, das tatsächlich so bei wirklich allen Klienten, die ich habe, das tatsächlich anhält. Das prägt und hält an.
Ich sage auch immer, mit der Diagnose werden alle kleinen Probleme auf einmal beiseite gelegt. Also diese Probleme gibt es einfach nicht mehr. Man hat ein ganz anderes Empfinden, was wirklich für mich ein Problem ist und was nicht. Und ja, alle Kleinigkeiten, über die man sich im Alltag vielleicht so ärgert, ja, die sind im Endeffekt nach dieser Diagnose lächerlich eigentlich, wenn man einfach sagt, das sind Sachen, mit denen brauche ich mich nicht zu beschäftigen. Das bringt mich im Leben nicht weiter, wenn ich mich darüber jetzt aufrege. Und das, ich glaube, diese Einstellung werde ich auch auf jeden Fall langfristig beibehalten.
Ja, ja. Und würdest du sagen, dass auch jetzt schon, obwohl du das immer noch im Hinterkopf hast und die nächsten 5 Jahre wahrscheinlich auch noch und vielleicht auch länger im Hinterkopf hast, würdest du sagen, dass jetzt schon weitestgehend nochmal Normalität eingekehrt ist?
Auf jeden Fall. Also ich habe meinen Alltag wieder zurück. Ich habe während der Therapie gearbeitet, aber im Homeoffice halt nur. Ich habe über 3 Vierteljahr im Homeoffice gearbeitet, wenn es möglich war, körperlich zu arbeiten. Bin seit Februar wieder zum Glück im Büro, gehe wieder trainieren. Ich gehe wieder ins Stadion, ich treffe wieder Freunde. Also es ist eigentlich alles relativ normal. Ich kann auch wieder meine Selbstständigkeit als Personal Trainer wieder aufnehmen, was mich auch unglaublich wieder erfüllt und mir Spaß macht. Also dieses Ganze, was ich gern gemacht habe und auch nicht aufgeben wollte, kann ich wieder machen. Es ist halt so, mit der Diagnose muss man natürlich vieles aufgeben, was eigentlich zum Alltag dazugehört und einem auch Spaß macht. Also der Alltag wird schon grundlegend geändert, obwohl man es eigentlich gar nicht will in dem Moment. Und es ist einfach wieder schön, das Ganze wieder so zu leben, wie man es vorher gelebt hat, weil man hat ja auch, das merkt man ja im Nachhinein auch, man hat sich diesen Lebensstil auch ausgesucht. Ne? Man hat so viele Optionen, sein Leben zu gestalten und es hat alles einen Grund, warum man das Ganze so gemacht hat auch. Und das merke ich aktuell einfach, dass die Dinge, die ich vorher gemacht habe, mich jetzt auch wieder erfüllen im Leben. Und dadurch hat man ja auch die ganze Energie wieder. Also ich würde schon sagen, dass ich meinen Alltag wieder habe. Klar, man ist bewusster, man hat auch mal dieses Jahr im Hinterkopf, das geht nicht spurlos an einem vorbei. Gerade bei mir im Knie, das werde ich vielleicht immer ein bisschen merken und mich auch ein bisschen einschränken dadurch. Aber man lernt damit umzugehen und man ist einfach froh, dass es aktuell auch so ist, wie es ist.
Ja, Frank, welche Hinweise und Tipps hast du denn noch für das Leben nach dem Krebs?
Dass du achtsam mit dir umgehst und deinem Körper nicht unnötig schadest und dir der Wert deines Körpers und deines Seins ganz klar ist. Und das ist schon das Wichtigste, denke ich.
Würdest du sagen, dass dieses Bewusstsein dann auch teilweise automatisch bei den Menschen auftritt?
Auf jeden Fall, weil sie haben ja das Gegenteil erlebt. Sie haben erlebt, dass dass der Körper versagen kann und damit verändert sich auch die Blickweise auf den Körper.
Vor allem hat man damit nicht gerechnet.
Ja, es kam ja aus dem Nichts.
Richtig, richtig. Man dachte, man ist gesund, es kann einem quasi nichts was anhaben. Und dann kriegt man das Gegenteil gezeigt.
Wir rennen stark durchs Leben, den ganzen lieben langen Tag, machen für jeden alles und vergessen uns vielleicht teilweise und hören nicht auf uns rein.
Genau, waren es einfach Booster.
Welches Training würdest du dann nach dem Krebs empfehlen und wie viel von diesem Training sollte mental sein?
Auf jeden Fall würde ich wieder Krafttraining als erste Trainingart empfehlen, denn die Myokine stärken unser Immunsystem und führen auch dazu, dass die Erkennung von Zellen, die in unserem Körper außer Rand und Band geraten, auch funktioniert und unser Immunsystem die zerstört. Das zweite ist ein Herz-Kreislauf-Training, jedoch auf einem Level, das nicht zehrend ist. Also slow Jogging und sowas, das ist ja im Moment sehr im Trend, das ist sehr zuträglich und das mentale Training braucht im Prinzip der Genesene auf jeden Fall, denn das hinterlässt schon Spuren, was da während der Therapie passiert.
Ja, würdest du dann die Ernährung auch nochmal anpassen?
Die Ernährung sollte ja bei jedem im Prinzip ausgewogen und gesund sein. Wir sollten alle darauf achten, denn der Spruch, du bist, was du isst, der ist gar nicht so weit hergeholt. Und leider ist es so, dass unsere Nahrungsmittel ja schon die Qualität tatsächlich nachlässt und es immer schwieriger wird, sich vernünftig zu ernähren. Und das Wissen darum auch seltsamerweise, obwohl jeder die Möglichkeit hat, sich zu informieren, aber das Wissen darum tatsächlich scheinbar schlechter wird.
Ja, und ich weiß, dass es dir eine Herzensangelegenheit war, über Vorsorge und Früherkennung noch zu sprechen. Haben wir auch in unserer ersten Folge schon darauf hingewiesen. Dann leg mal los.
Ja, es ist mir eine Herzensangelegenheit, die Früherkennungsmöglichkeiten, die wir haben, dass ihr die auch wirklich alle nutzt. Es gibt altersabhängig Früherkennungsmöglichkeiten. Das wird von euren Kassen, von euren Kostenträgern übernommen. Ihr müsst nichts selbst zahlen. Ob das jetzt bei Männern die Prostatakrebsvorsorge ist, ob das bei jungen Männern die Hodenkrebsvorsorge ist, ob das bei Frauen die Brustkrebsvorsorge ist und, und. Es gibt da genügend Möglichkeiten. Nutzt diese Möglichkeiten, denn es macht nicht immer Schmerzen. Es kann auch einfach lange stumm verlaufen, bis man sowas merkt. Und Früherkennung rettet tatsächlich euer Leben oder sorgt für eine bessere Gesundheit. Es ist mir wirklich eine Herzensangelegenheit. Habt keine Angst, es tut nicht weh.
Und ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, es kann wirklich jeden treffen, nicht damit niemals gerechnet.
Und hört auch in euch rein, also wie bei dir, Julian, ja, du hattest Schmerzen, die sind nicht weggegangen, das war ungewöhnlich, also geh doch mal zum Arzt und lass dich auch dort nicht abwimmeln, sondern wenn du das Gefühl hast, da stimmt was nicht, dann bleib dran, bis eine Diagnose steht. Kann ja auch was Harmloses sein, aber das sollte doch abgeklärt sein.
Ja, auf jeden Fall. Julian, hast du noch was, das du Krebspatienten, die jetzt auch vielleicht gerade am Anfang ihrer Reise sind, noch raten kannst?
Ich war in der gleichen Phase. Ich bin tatsächlich auch über einen Podcast von einem Bekannten von mir, der damals auch die Erkrankung hatte, den habe ich mir damals angehört nochmal, als ich in der Lage war, und habe auch gesehen, dass es ihm wieder gut geht. Habe mich mit ihm danach auch getroffen, mit ihm spazieren gegangen, und er hat mir erklärt, dass er bald Vater wird. Und er hat auch die Krebsdiagnose mit Anfang 20 bekommen. Und da habe ich für mich auch gesehen, okay, es geht wirklich wieder voran. Und es gibt viele Beispiele, die danach auch wieder ein normales Leben führen, auch ein schönes Leben führen. Und das hat mich ein bisschen ermutigt. Und deswegen habe ich mich auch entschieden, mache es ganz öffentlich. Auch für den Podcast war ich sehr gerne bereit dafür, weil ich in derselben Lage war. Und man muss einfach sehen, es gibt viele, die das Ganze überwunden haben, denen es wieder gut geht, die wieder ein relativ normales Leben auch führen. Das soll einem immer bewusst sein. Deswegen sollte man auch immer mental positiv bleiben, egal wie schlecht die Diagnose aussieht. Man sollte sich nie unterkriegen lassen, weil ich wieder auch einfach überzeugt davon bin, dass man selbst mit der Einstellung viel bewirken kann und auch viel, ja, auch was, sagen wir mal, entscheidend dazu beitragen kann, wie die Therapie ausgeht. Und auch, was Frank vorhin gesagt hat, dass man einfach Vorsorge betreibt, dass man ja Termine wahrnimmt und einem einfach bewusst ist, auch wenn es mir gut geht und ich mich fit fühle, es kann immer was in mir sein, mit dem ich nicht rechne, weil ich in derselben Lage war. Ich habe mich ja unkaputtbar gefühlt, ich war fit, ich war gesund und hatte trotzdem diese Krebsdiagnose bekommen. Und da wurde mir einfach klar, es kann wirklich jeden treffen, egal wie gut ich mich und wie gesund ich mich fühle, wie sehr ich mich auf meine Gesundheit achte. Es kann wirklich jeden treffen, deswegen sollte man wirklich bei so Sachen in sich reinhören, hartnäckig bleiben, bis man eine Diagnose hat und auch vor allem Vorsorge betreiben und bewusst durchs Leben gehen, sich gesund ernähren und Sport treiben.
Also, dann nehmen wir das mit. Vorsorge betreiben, Vorsorge betreiben, Vorsorge betreiben. Frank, hast du noch ein Schlusswort für uns?
Ja, ich habe ein Schlusswort. Die Krebserkrankung und alles, was darum passiert, benötigt ein Team. Ein Team, das die ich als Betroffenen trägt, das dich mitträgt, das dir hilft. Und da ergeben sich ganz neue Berufschancen, wie ich als Cancer Coach und Sport- und Bewegungstherapeuten und Ähnliches. Also alle, die hier zuhören, kann ich nur animieren. Überlegt mal, in den Bereich zu gehen.
Ja, die BSA bildet auch in diesem Bereich aus?
Ja, wir haben ja auch zum Beispiel den
Fitnesstrainer für Krebsnachsorge.
Genau, Fitnesstrainer in der Krebsnachsorge haben wir. Dann gibt es ja auch andere Coaches, Mentaltrainer. Es gibt den Ernährungstrainer. Also da habt ihr viele, viele Möglichkeiten, in dem Bereich tätig zu werden.
Vielen Dank. Wir sind am Ende angekommen unserer zweiten Folge. Wer die erste noch nicht gehört hat, hört da gerne auch noch rein. Julian, ich bedanke mich vielmals bei dir, dass du so offen mit dem Thema umgehst und in unserem Podcast warst.
Sehr, sehr gerne.
Ich bedanke mich auch bei dir, Frank. Herzlichen Dank für deine fachliche Meinung.
Sehr gerne.
Und dann würde ich sagen, jeden, der dieser Podcast gefallen hat, der darf uns natürlich auf Social Media oder anderen Portalen ein Like dalassen, gerne auch einen Kommentar dalassen oder auch Fragen stellen. Wir gehen auch sehr gerne auf Fragen ein. Wenn es genug werden, machen wir auch gerne noch eine Podcast-Folge dazu. Von daher, schreibt uns eine E-Mail, schreibt uns auf Social-Media-Kanälen, wirklich ganz egal. Wer will, darf auch anrufen. Wir haben ein tolles Service-Center, das das gerne abhandelt. Und da geht vielleicht dann auch der Julian ans Telefon. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Ciao.